dran, sagt die uns Analyse fürs Ohr.
Der Podcast von Christine Nierlich
und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen zur Episode 169.
Jawohl, und wir haben eine große Herausforderung. Es geht um das Strukturmodell der Ich-Zustände zweiter Ordnung. Und ich möchte fast sagen, wir machen es nicht freiwillig.
Nein, wir sagen es positiv. Wir haben eine total tolle Anfrage von einer Kollegin erhalten, die gesagt hat, Mensch, ihr habt ganz viele Modelle, die kann ich mit meinen Trainees gut abbilden und denen immer wieder sagen, ne, hört da und da und da in die Episode rein. Aber was fehlt, ist Strukturmodell zweiter Ordnung.
Und natürlich machen wir es freiwillig. Also ich finde diese Anregung sehr toll. Es hat uns auch animiert, da noch was einzutauchen, zu schauen, was gibt's dazu. Und gleichzeitig ist ja schon auch eine Aussage, dass wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben. Ja. Und ich glaube, da gibt es vielleicht zwei Gründe. Das eine ist, dass tatsächlich auch sehr komplex ist und dass wir auch merken jetzt in unserem professionellen Kontext, dass wir das halt auch eher nicht nutzen, dass wir es zwar vermitteln in der Weiterbildung, aber in der Arbeit mit Klienten oder Teilnehmerinnen von Weiterbildungen, da nutzen wir das nicht direkt.
Oder und, ich kann dir eine Rückmeldung geben, ich habe es gehört, dass du es nutzt, aber den unteren Teil, also du hast schon öfter das, ne, das Kind-Ich sozusagen im Strukturmodell zweiter Ordnung erklärt, also K2 erklärt und dann EL1 und so, wohingegen, genau, das ganze Modell sozusagen nutzen, das habe ich noch nicht uns erlebt und deswegen war es, wir sagen so, das war eine gute Gelegenheit. Vielen Dank, dass wir uns hier heute damit auseinandersetzen. Und du hast auch vorhin schön gesagt, das ein oder andere auch nochmal wieder entdeckt haben. Ja, wer hat was dazu gesagt, ist schon spannend, sich immer mal wieder zu vergegenwärtigen.
Und bevor wir da jetzt loslegen, damit verbunden auch noch die Einladung an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du ein Thema hast, das dir bisher noch fehlt in unserem Podcast, wo du gerne mal was hören würdest von uns, darfst du uns das gerne mitteilen. Wir lieben ja solche Herausforderungen, ein Thema, uns in ein Thema zu vertiefen. Ja. Das haben wir jetzt gemacht mit dem Strukturmodell und da vielleicht vorweg einfach nochmals, worum geht es? Es geht um Ich-Zustände. Und da hat ja Byrne auch verschiedene Definitionen. Eine aus dem Buch Grundlagen der Gruppenbehandlung, die heißt, Ich-Zustände sind ein in sich geschlossenes Muster von Fühlen und Erleben, das in direktem Zusammenhang steht mit einem in sich geschlossenen Verhaltensmuster. Und ich glaube, da ist einfach ganz wichtig, es geht immer um das Gesamtpaket. Also wie fühle, wie erlebe ich, da kommt das Denken, das ist auch noch mit rein und als Folge davon auch irgendein Verhalten.
Und bei dem, was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt haben, kommt komprimiertere Variante, kohärentes Gedanken- und Gefühlssystem, die durch entsprechende Verhaltensmuster zum Ausdruck gebracht werden. Also auch da die Kombination Denken, Fühlen und Verhalten, so formulieren wir es ja oft in Kurzform.
Ja. Genau. Und wenn wir jetzt dann vom Strukturmodell zweiter Ordnung sprechen, dann ist es wichtig, auch nochmal zu unterscheiden, was ist Strukturmodell, was ist Funktionsmodell. Da ist ja tatsächlich so die Schwierigkeit, dass Byrne eigentlich das gleiche Modell mit den drei Kreisen benutzt, um unterschiedliche Aspekte zu beleuchten. Nämlich einerseits mit dem Strukturmodell, so das ist ein lebensgeschichtliches Modell. Also da geht es darum, was ist abgespeichert, was ist da intrapsychisch in mir drin, was sind so die Inhalte der Ich-Zustände. Während im Funktionsmodell, das ist ein Verhaltensmodell, da ist die Frage, was zeige ich, es geht um das Wie, um den Prozess, was sich interpersonal abspielt. Also eigentlich unterschiedliche Blickpunkte oder Aspekte, die mit den drei Kreisen dargestellt werden und heute geht's eben ums Strukturmodell, also um den Inhalt. Und was wir gerne so als Bild nehmen, das kannst du dir vorstellen, ein Regal mit, oder ein Gestell mit drei Regalen mit Ordnern. Und die sind da gefüllt. Und diese drei Regale stehen für die drei Ich-Zustände, Eltern, ich, Erwachsene, ich, Kind, ich. Und von außen sehe ich jetzt noch nicht, was in diesen Ordnern drinsteht. Das wäre dann eben Strukturmodell. Wenn aber jemand dann so einen Ordner hervornimmt und quasi sich danach verhält, was da drin steht, so im Sinne von Skript oder was auch immer, vielleicht wird das Bild jetzt auch etwas überstrapaziert, aber dann wird etwas sichtbar. Aber dann sehe ich nicht mehr den Ordner, sondern ich sehe, wie die Person sich verhält,
Gestik, Mimik und so weiter. Oder das eine, genau, die eine Situation von früher, ne? Es geht ja drum, dass da wirklich so ein Erleben, Fühlen, Denken und Verhalten von damals passiert und das sozusagen sehr detailliert genau in einer ganz, ganz tief abgelegten Variante.
Und heute also nochmal geht es nicht ums Verhalten oder wie zeigt sich das, sondern es geht um dieses Regal oder um diese Regale mit den Ordnern. Und wenn wir eben von zweiter Ordnung sprechen, dann schauen wir nicht nur die einzelnen Regale an, sondern die einzelnen Ordner. Also es geht nicht mehr nur noch um Erwachsen, ich, Eltern, ich, Kind, ich, sondern da wird vor allem im Eltern und im Kind, ich, gibt es da weitere Unterteilungen, die wir euch jetzt gerne vorstellen möchten.
Ganz, ganz viele Blätter sozusagen, genau. Ja, und was auch wichtig ist, das ist immer wieder auch eine Herausforderung für mich und mein Gehirn. Wir haben die Unterteilung, die jetzt beibehalten wird, ELERK, und jetzt kommen Nummern hinzu. Und die Nummern sind jetzt so, dass das die Kreise, die im Kind-Ich nochmal drin sind, die fangen an mit EL1, ER1, K1. Das ist eine gewisse Logik von der Entwicklung her, so kann man sich es vielleicht merken. Und gleichzeitig ist es für mich immer wieder eine Herausforderung, weil dann die großen Kreise sozusagen K2, ER2, EL2 haben und im EL2 gibt es noch EL3, ER3, K3. Das vielleicht mal vorneweg.
Und wenn du jetzt, wenn dir vor Buchstaben, Zahlen der Kopf raucht, du darfst gerne in die Shownotes schauen, wir haben da die Darstellung drin. Ja, ich glaube, ich kann es tatsächlich so merken, dass es mit der Entwicklung, also mit der Reihenfolge der Entwicklung zu tun hat. Also die Idee ist ja, dass wir im Kindich eben schon die drei Kreise haben in einer Vorform, also dass das Kind, bevor es eigentlich erwachsen ich oder Eltern ich entwickelt, schon diese drei Ich-Zustände in einer Vorform auch zur Verfügung hat. Und das wird dann eben mit der Nummer 1 bezeichnet, was quasi das Erste ist, was hier entwickelt wird.
Und da gibt es ja schon dann reichlich Diskussionen drum, ne? weil eben die Frage ist nicht ER2 auch schon da? Ja,
genau. Und da verweisen wir auch auf die Episoden, die wir gemacht haben zu integriertem und integrierendem Eltern-Ich. Also es sind dann nochmals andere Arten, glaube ich, der Konzeptionalisierung. Gerade jetzt das integrierende Eltern-Ich, wo so die Idee ist, das Eltern-Ich ist von Anfang an da und es entwickelt sich. Und wir gehen jetzt aber hier nicht darauf ein, sondern nehmen so dieses ursprüngliche Idee des Strukturmodells zweiter Ordnung. Genau, und wir beginnen jetzt beim K1, also bei dem Kind-Ich im Kind-Ich. Da ist damit gemeint, dass das, was das Kind empfindet und auch Bedürfnisse, und zwar sehr stark körperbezogen, also das entsteht oder ist da in einer sehr frühen Phase, da ist noch nicht das Kind irgendwie konkret denkt, sondern da läuft es körperlich. Und deshalb ist auch die Bezeichnung somatisches Kind hier ein Vorschlag von Williams und Brown, finde ich sehr passend, weil es eben ausdrückt, dass so die somatischen Teile, dass die hier wesentlich sind.
Und genau, ganz spannend, darauf aufbauen sozusagen ER1, kleiner Professor. Das ist immer wieder ganz spannend, hier auch noch von Schlegel die Idee Pfiffikus, finde ich sehr, sehr schön, weil er so sagt, der Professor hört sich zu gelehrt an. Also es geht wirklich darum, dass ich mich hier mit spontaner Neugier beschäftige, die kindliche Strategie zur Problemlösung, Kreativität, auch so Intuition oder intuitive Menschenkenntnis. Also da geht es ja auch ganz stark darum, wie gehe ich mit den Eltern, die mir jetzt Dinge verbieten oder die mir Regeln geben oder der Situation, in der ich mich befinde, auch gut um. Ja.
Und bei der Kreativität finde ich es sehr schön, also sehr schön beobachtbar, auch bei kleinen Kindern, wie sie kreativ sind, auch vielleicht elterliche Verbote zu umgehen. Und Schlegel zitiert da, ich weiß gar nicht, ob es ursprünglich von Byrne ist, aber ich habe es bei Schlegel gelesen. Mutti hat gesagt, ich solle sofort hochkommen, wenn ich sie rufen höre. Und das ist jetzt die Lösung dieses Kindes. Jetzt spiele ich eben weiter weg vom Haus. Genau. Dann hat er nicht gegen diese Anweisung verstoßen, dass er so, weil er hört's ja nicht. Ja. Also das finde ich ein sehr schönes Beispiel so von dieser kreativen Schleue, die letztlich in uns drin steckt. Und das ist tatsächlich, finde ich, so die Idee, auch die Kreativität, die Intuition, die haben wir zur Verfügung. Nur ist das oftmals mindestens teilweise etwas verschüttet. Weil wir natürlich gelernt haben, was darf man, was funktioniert nicht. Und da gilt es dann schon, das vielleicht auch wieder freizusetzen, so wie das Byrne auch mit der Autonomie ja sagt, es geht ums Freisetzen oder Wiedergewinnen, passt hier auch so diese Kreativität und die Intuition, die in diesem Pfiffikus drinsteckt, in diesem ER1, die auch wieder zu entdecken.
Und genauso wie Steiner ne, auch so sagt, dass wir da die Fähigkeit haben, wo Erwachsene bereits blind sind, uns zu wundern und Gedanken zu machen. Und das haben wir ja auch eigentlich immer wieder im Zugriff, dass wir sagen könnten, ne, was wäre denn, wenn man, was weiß ich, sich nicht mehr die Hand schüttelt, haben wir jetzt bei Corona gehabt, ja. Also das heißt, auch sowas in Frage zu stellen und das jetzt aber nochmal viel bewusster. Die Goldings haben hier die Skriptentscheidungen definiert.
Und sie sagen ja dann auch, dass es, also das ist so ihre neue Entscheidungsschule oder Therapie auch, dass sie sagen, es reicht nicht, wenn ich im ER2, also so im großen, ich sag mal, richtig ist falsch, das andere ist auch richtig, aber im großen, im eigentlichen eher Neuentscheidungen treffe, so wie das Byrne vorschlägt, sondern sie sagen, es braucht so ein Zurückgehen auf dieses ER1, damit da, wo ursprünglich die Skriptentscheidungen getroffen worden sind, auch Neuentscheidungen getroffen werden. Das ist dann so ihre Art auch eben der Neuentscheidungstherapie. Ja. Dass sie hier ansetzen.
Ja, dann haben wir noch das EL1. Hier sind sozusagen die magischen Elternfiguren hinterlegt. Byrne, Steiner haben es als Elektrode genannt.
Ah, gut, Elektrode geht noch. Da ist ja die Idee, dass das sofort anspringt, also wenn ein Trigger kommt. Und sie haben es dann schon, also vor allem Steiner, der hat es dann stark auch so aufs Negative fokussiert und hat gesagt, das sind Hexenmutter oder Ungeheuer, Schweineeltern, also ganz hässliche Begriffe. Und da finde ich, hat Schlegel auch wieder eine Alternative, dass er sagt, wenn wir uns auf diese einengenden, einschränkenden Aspekte vom Eltern-Ich-Eins fokussieren, dann schlägt er vor, dass wir vom inneren Saboteur sprechen. Das finde ich ist dann neutraler, weil da nicht so noch quasi vermittelt wird, es sind die Eltern, die da primär, ich sag mal, die Bösen waren. Natürlich vielleicht, aber letztlich ist es ja das, was das Kind integriert hat. Und dann kann das schon zu einem inneren Saboteur werden. Und gleichzeitig haben wir in diesem Eltern nicht eins, aber auch viel an Ressourcen erhalten, also auch Erlaubnisse von Eltern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und darum, ja, würde ich eher auch einen neutralen Begriff nehmen, wie beispielsweise magische Elternfigur. Magisch im Sinn von, dass das Kind die Eltern ja tatsächlich als übermächtig erlebt und auch von ihnen abhängig ist. Also, dass die einen sehr hohen Stellenwert haben und dass das sich natürlich in einschränkenden zeigen kann, aber auch eben in Erlaubnissen, also dass auch die dann einen sehr hohen Stellenwert haben, wenn ich die integriere.
Und magisch vor allen Dingen auch, weil ich eben was reininterpretiere oder eine Fantasievorstellung gestaltet habe an der einen oder anderen Stelle, wenn eben was nicht verbal geäußert wurde, sondern eine Fantasievorstellung davon habe, was sie erreichen wollen. Ja, das finde ich ist hier auch nochmal ganz spannend und zugehörig. Jetzt gibt's von Vanita English eine alternative Darstellung, die eher wie so ein Baum, wie sagt man dazu, Baum, Baumrinde ist, Jahresringe sind, genau. Ja. Sie hat das sozusagen in konzentrischen Kreisen angelegt und startet in der Mitte und hat da jetzt aber auch sehr dezidiert Monate hinterlegt. Ja, startet in der Mitte mit 0 bis 3 Monate, 4 bis 8 und so weiter, sodass sie hier sagt, es gibt eine altersgemäße Entwicklung. Und was mir daran gefällt, ist, es geht so ineinander über. Ja, ich glaube, das ist auch so spannend, der Teil. Ich weiß ja dann möglicherweise gar nicht mehr nachher, wo kommt denn was eigentlich her oder was hat sich wie beeinflusst? Also wie gesagt, jetzt gerade bei dem EL1, wann habe ich was für mich verankert, festgestellt? Was hat sich dann später vielleicht noch verstärkt oder weil ich es stärker wahrgenommen habe oder? Ja, das ist zumindest mal eine Alternative, eine spannende Darstellung.
Genau, und ich finde auch hier kommt es wieder darauf an, wo möchte ich den Blick drauf werfen. Mhm. Also wenn es tatsächlich so um die Entwicklung geht, dann wäre wahrscheinlich Vanita Englischs Variante sinnvoller. Ja. Wenn es aber so um die Unterscheidung geht, eher von der Qualität von Themen, dann ist vielleicht das andere von Byrne mit diesen drei Kreisen, in den drei Kreisen, eher hilfreich, genau.
Ja, genau. Und wir arbeiten uns jetzt gerade, wenn du so bildlich ein bisschen mitdenkst, von unten nach oben. Das heißt, jetzt kommt es eher zwei in dem Ich-Zustandsmodell zweiter Ordnung und das ist nicht weiter unterteilt. Auch das kennen wir, ja, dass das eher seltenst weniger oft unterteilt ist. Direkte Reaktion aufs Hier und Jetzt, Realität erfassen, Probleme lösen. Das ist so alles das, was wir bereits auch kennen und eben auf die Inhalte, die bei K und EL hinterlegt sind oder in die Wahrnehmung kommen, damit umgeht, sie beurteilt, gegebenenfalls auch übernimmt oder eben nicht.
Genau, und da sind wir dann wieder bei Byrnes Idee vom integrierten Erwachsen-Ich, dass ich eben Anteile aus dem Kind-Ich oder dem Eltern-Ich in mein Erwachsen-Ich integriere. Und es gibt teilweise Kolleginnen und Kollegen, habe ich schon gesehen, die machen dann diese Dreiteilung im Erwachsen-Ich, wenn sie das Strukturmodell zweiter Ordnung aufzeichnen, dass da doch auch noch eine Unterteilung ist. Aber in der ursprünglichen Idee ist das Erwachsen-Ich hier nicht weiter unterteilt.
Ja. Dann Eltern-Ich, also EL2. Da geht es jetzt um elterliche Introjekte. Gedächtnisspuren haben Stuart und Joins genannt, im Sinne von Gedanken, Gefühlen, Verhaltensweisen von anderen Bezugspersonen. Also ich finde immer da wichtig, von anderen Bezugspersonen, Personen, die mir wichtig waren oder wo ich vielleicht nicht unbedingt auch einen guten Bezug zu hatte, aber die prägend waren.
Ja. Und da gibt es auch wieder verschiedene Darstellungen. Wir haben jetzt auch uns für die entschieden mit so quasi ein Gitter, also auch mehrere Personen hier oben drin, um zu zeigen, sind eben nicht nur Mutter, Vater, sondern es können ganz viele Personen sein. Also das kann man auch noch erweitern und die haben jeweils drei Etagen. Unten das K3, das steht dann eben für das Kind-Ich im Eltern-Ich. Da ist so drin, was ich von meinen Bezugspersonen übernommen habe, wie sie kindlich reagiert hatten. Zum Beispiel, also ich habe tatsächlich jetzt teilweise meine Mutter erlebt beim Trotzen oder als sie Spaß hatten. Also da waren dann bei ihnen so kindliche Anteile aktiv und ich habe das nicht jetzt quasi als Anweisung integriert, du musst so sein, sondern habe das eben von ihnen gesehen, so macht man's und dann wird's wahrscheinlich auch irgendwo berechtigt sein, habe das wieder übernommen. Oder mein Beispiel ist ja immer die Angst meines Vaters vor Hunden. Genau. Also ja. Mein Vater hatte große Angst und das habe ich übernommen, das würde ich hier zuweisen.
Weil du keine schlechten Erfahrungen
genau,
gemacht hast.
Genau, ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht, aber habe diese Angst übernommen. Und da sind wir wieder so bei dieser Macht Rolle, die die Eltern ja haben. Also wenn mein großer, starker Vater Angst hat vor Hunden, muss ich als kleiner Junge noch viel mehr Angst haben. Und so habe ich das übernommen.
Eher drei als die Realität der Eltern oder auch, ja, vielleicht so diese Gespräche auf Augenhöhe, in Anführungszeichen. Also ja. Ich finde das Beispiel Telefonkosten finde ich sehr nett.
Also es ist ja tatsächlich so, dass in unserer Zeit das Telefonieren, also dass man da im Minuten- oder sogar Sekundentakt bezahlt hat. Und dass natürlich unsere Eltern nicht so erpicht drauf waren, dass wir stundenlang mit Kolleginnen und Kollegen telefoniert hatten.
Ja, ja.
Jetzt in ihrer Zeit war das die Realität. Also das war durchaus erwachsen ich. Wir wollen die Telefonkosten im Rahmen halten, also telefoniert nicht so viel. Wenn ich das jetzt übernehme in mein ER3, also im Erwachsen-Ich, im Eltern-Ich, und das nicht überprüfe, dann bin ich heute vielleicht tatsächlich immer, höre ich dann so eine Stimme, auch wenn ich laut, wenn ich lang am Telefon bin, ich müsste jetzt langsam beenden, das wird teuer. Also das wäre dann so ein elterlicher Einfluss, der für Sie damals Erwachsen-Ich war, und wenn ich es ungeprüft übernehme, dann ist es eben Eltern-Ich.
Mhm. Und ich kann mir hier auch, ich weiß nicht, ob wir das Fass aufmachen wollen, also tatsächlich auch was Somatisches vorstellen, dass ich eher so ein inneres, gar nicht zuordnenbares Zucken habe. Mhm. Ne? Also das war jetzt sehr kognitiv, wie du es beschrieben hast, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich lange telefoniere, dass ich dann wie so ein ungutes Gefühl kriege oder irgend so ein, wie gesagt, nicht zuordnenbaren Reiz, sag ich mal, wo ich so denke, oh, was ist denn das jetzt? Und dann vielleicht, wenn ich so dahinter komme, feststelle, ach Gott, ja stimmt, ne, das ist so ein bisschen der Teil, wo ich so merke, gleich kriege ich Schimpfe.
Ja, oder dass ich vielleicht schon gar nie lange telefoniere.
Ah, also genau.
Von Anfang an nur kurz, also das ist gar nicht zur Frage,
ja,
kommt es lange
spannend,
nicht.
Genau.
Also da gibt es viele Möglichkeiten, das zu füllen. Aber so von der Idee eben, dass da durchaus etwas sein kann, das für die Eltern angemessen war, aber heute ist irgendwie überholt.
Oder und, spannende Diskussion, auch die dürft ihr nochmal selber weiterführen, ob es dann sowohl im ER3 abgespeichert ist, als auch im K1 oder EL1. Ja, also,
ja, ich glaub,
Telefonkosten.
Ich glaube, da ist läuft es wahrscheinlich oft parallel. Also das im EL1, also das Eltern-Ich im Kind-Ich, dass da teilweise ähnliche Inhalte vielleicht sind. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, was aus dem Eltern-Ich kommt, das übernehme ich einfach mal ungefiltert. Und im Kind-Ich ist so meine Geschichte, was habe ich daraus gemacht? Und das kann ja durchaus Parallelen haben. Also, dass ich einerseits übernommen habe, telefonieren ist teuer, telefonieren nicht so lange, Eltern-Ich. Und im Kind-Ich aber, ich werde bestraft, wenn ich zu lange telefoniere. Und das wäre dann, was ich daraus gemacht habe.
Sehr gut, dann haben wir noch das EL3, elterliche Normen. Also das ist so der Klassiker, finde ich. Ne? Da kann ich zumindest sehr gut dran andocken. Normen, Werte, Redensarten, Lebensweisheiten, das passt für mich gut da rein, müsste aber auch nicht in ein EL3, sondern könnte für mich auch in einem EL2 sozusagen da drin wabern. Und gleichzeitig sieht man hieran auch tatsächlich, wenn man die Unterteilung macht, was es nochmal besonders macht, was nochmal da speziell ist an dieser Unterteilung. Und auch, wo wir jetzt in der Reihe sind von den zwei Podcasts davor, wo wir eben nochmal so diesen Blick hinwenden können auf den kulturellen Kontext, auf den Gesamtzusammenhang, in dem jemand aufwächst, sozialpolitisch und so weiter.
Ich glaube, die Unterteilung hier, die ist insofern noch spannend, weil ich eben überlegen kann, ist das, was ich da übernommen habe von meinen Eltern, war das ihre Realität? Also eher, oder ist das ein Wert beispielsweise, der ihnen wichtig war? Und dann ist die Fragestellung, möchte ich das übernehmen, hat nochmals eine andere Komponente, oder war das eben ihr Kind, ich? Also war das einfach jetzt das Trotzen meiner Mutter? Also ich glaube, für die Frage, was übernehme ich denn? Da spielt es dann schon nochmal eine Rolle zu überlegen, woher kam es von meinen Eltern? Also da, ja, kann es durchaus auch mal hilfreich sein, diese Unterscheidung zu machen.
Ihr seht, es ist ein spannendes Modell. Wir haben uns jetzt da gerade durchgearbeitet, allerdings in 25 Minuten. Und aber auch so mit der ein oder anderen Frage, Reaktion von uns. Das heißt, nochmal vielen Dank an die Kollegin. Viel Spaß euch mit dem Modell. Und aber auch sehr gerne laden wir euch ein in die weitere Diskussion über das Modell, mit dem Modell, in das Online-Seminar.
Mhm. Am Mittwoch, 23. Oktober 2024 um 18 Uhr haben wir 1,5 Stunden Zeit, uns nochmals mit diesem Strukturmodell zweiten Ordnung zu befassen und dann vor allem in der Diskussion mal schauen, was macht ihr damit, welche Möglichkeiten gibt es einzusetzen, welche Erfahrungen habt ihr vielleicht gemacht. Also da bist du herzlich eingeladen, dich zu beteiligen und dich mit anderen dann auch auszutauschen.
Und da kommen sicher dann doch nochmal spezielle Details raus und ja, das große Ganze. Ja, sehr schön. Bis dahin.
Ja, eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Thema der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.